38. Kapitel. Tom Nussbaumer in Aktion. Das hieß für seine beiden Begleiter, die er sich aus der Studentengruppe von Pater Felix Kneier ausgewählt hatte, sie mussten nicht bloß fixe Denker, sondern vor allem auch fitte Einzelkämpfer sein. Trotz des Fehlens seines linken Beines, amputiert oberhalb des Knies, hatte der Amerikaner schon vor Jahren begonnen, mit Hilfe von Tai Chi Chuan Körper und Geist in Form zu halten. Seine Behinderung ließ das Training für Kraftsportarten nicht mehr zu. In den wenigen Monaten in Vietnam, bevor ihm während einer Patrouille von einer Mine das Bein weggerissen worden war, hatte der 19-jährige Wehrpflichtige während früher Morgenstunden in Cholon, der chinesischen Zwillingsstadt von Saigon, fasziniert schattenboxenden Frauen und Männern zugesehen. Es erschien ihm als Ausdruck einer so fremden Denkweise, dass er es damals als Beweis asiatischer Lethargie deutete, lächerlich unterlegen jener mächtigsten Kriegsmaschine der Welt, deren Rädchen er in den späten 60er Jahren geworden war. Er selbst war einer der erfolgreichsten Footballspieler seiner College-Mannschaft gewesen. Kraft war für ihn das Schlüsselwort, das Austesten der persönlichen Leistungsgrenze durch härtestes Training, Hochleistungssport bis zur völligen Erschöpfung. Die Kriegsmaschine hatte ihn mit einem Bein weniger ausgespuckt und war knapp 10 Jahre später selber ruhmlos zusammengebrochen. In den Jahren seiner körperlichen und seelischen Genesung wurde dann für ihn Tai Chi Chuan, das Schattenboxen, zum Symbol von sanfter Stärke, die alles grobe Oberflächliche zu besiegen vermochte. Er hatte sich gründlich mit der jahrtausendealten Tradition vertraut gemacht, die auf der Philosophie des Tao, dem Yin und Yang, beruht, welche als sich fortwährend ausgleichende Gegensätze eine nicht zu trennende Einheit bilden. Als er schließlich gelernt hatte, seine Prothese so zu beherrschen, dass ein Fremder die Behinderung nicht mehr erkennen konnte, bot ihm Tai Chi Chuan das ideale Übungsprogramm nicht bloß zur Ertüchtigung seines Körpers und seines Geistes, sondern auch zu einer ganz anderen Art von Selbstverteidigung, die nach alter chinesischer Vorstellung im Einklang mit der Natur des Menschen stehen muss. Die Theoretiker von Tai Chi Chuan, die zugleich auch immer ihre praktischen Meister waren, gingen davon aus, dass der menschliche Körper zum größten Teil aus Flüssigkeit, aus Wasser besteht und ihm daher ein Training, das auf äußerste Härte und Körperkraft ausgerichtet ist, keineswegs angemessen ist. Vom Wasser, so argumentierten sie, seien zwei überragende Eigenschaften bekannt. Auf der einen Seite ist es sanft und nachgebend. Auf der anderen Seite zeigt es eine unüberwindliche Stärke. Tom Nussbaumer beeindruckte, dass das Schattenboxen genau auf diesem Prinzip aufbaute, und mit den Jahren fand er bestätigt, dass ähnlich wie das Wasser Tai Chi Chuan, während es langsam und entspannt geübt wird, eine besondere Qualität von Stärke entwickelt. Das Harte mit dem Sanften überwinden, eine große Kraft neutralisieren, ohne ihr Widerstand entgegenzusetzen, nie den Kontakt mit dem Partner verlieren, aber sich dabei seiner Geschwindigkeit anpassen, das war Nussbaumers Prinzip geworden, das ihm schon in heikelsten Situationen geholfen hatte, zu überleben. Wenn durch Nachgeben die Kraft des Angreifers sich selbst verbraucht hat und zu ihrem Ende gekommen war, dann hatte meist ein Bruchteil dieser Kraft genügt, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. An diesem frühen Morgen stand Tom Nussbaumer am Eisenzaun des Kowloon Parks und beobachtete seinen Gegner. Und er ahnte, dass er zumindest ebenbürtig sein würde. Die beiden Studenten, die dem chinesischen Wissenschaftler schon seit Tagen gefolgt waren, hatten mit dem Amerikaner auf der Star Ferry den Victoria-Hafen überquert. Vom Anleger war es ein Spaziergang bis zum Eingang des Parks gewesen. Doch Nussbaumers Führer hatten eine Position außerhalb des Zauns gesucht, von wo der gepflasterte Platz einsehbar war, auf dem etwa 10 Personen mit äußerster Konzentration Tai Chi Chuan praktizierten, unverkennbar in ihrer Mitte, der Chinese mit der randlosen Brille, Weng Chen Li, hatte sich eingereiht, um an diesem strahlenden Morgen das dem Amerikaner wohlbekannte Ritual zu vollziehen. Und Nussbaumer sah, dass er es nahezu perfekt beherrschte. Die Gruppe hatte gerade in synchronisierten Bewegungen die Position »Fasse den Vogel beim Schwanz« erreicht. Es waren noch knapp 15 Minuten bis zum Ende der Übung. Nussbaumer hatte erkannt, dass es sich um eine Kurzform des Yang-Stils handelte, bei dem das besondere Gewicht auf dem meditativen Aspekt lag. Er selber praktizierte ihn vornehmlich dann, wenn er sich auf Reisen befand. »Wir haben eine knappe Viertelstunde«, erklärte er den beiden Studenten und wandte sich ab. »Wie verlässt er gewöhnlich den Park?« Der Jüngere grinste. »Ein Wagen wartet drüben auf dem Parkplatz mit einem Chauffeur der chinesischen Nationalbank.« Er übernahm wieder die Führung und steuerte den Rand des Parkplatzes an. »Manchmal lässt er sich zurück durch den Seetunnel auf die Hongkong-Insel fahren. Seit 2 Tagen bleibt er jedoch hier in Kowloon. Wir haben noch nicht herausgefunden, wohin er verschwindet.« »Was heißt das?« Nussbaumer nahm zur Kenntnis, dass jedenfalls für eine weitere Verfolgung alles bestens vorbereitet schien. Am Steuer des roten Taxis mit dem Silberdach, das auf sie wartete, saß Pater Felix Kneier. »Hallo, Pater«, grinste der Amerikaner, als er auf dem Rücksitz Platz nahm. »Ein paar Brötchen nebenbei verdienen? Oh, Sie sprechen Deutsch?« Verblüfft schob Kneier die Ledermütze aus der Stirn. Vergnügt, die Maskerade des Geistlichen begutachtend, antwortete Nussbaumer, »kannte mal in Da Nang eine deutsche Krankenschwester des Malteser-Hospitals. Sie waren in Vietnam?« Tom Nussbaumer, der unauffällig seine Prothese auf dem engen Hintersitz zurechtgerückt hatte, nickte beiläufig, dann fragte er, »was treibt unser Wissenschaftler denn in Kowloon außer Schattenboxen?« »Er verschwindet spurlos. Meine Studenten sind ihm 2-mal bis in den Terminal des Kai Tak-Flughafens gefolgt. Beim 1. Mal fürchteten wir schon, er wolle Hongkong verlassen. Sie kontrollierten stundenlang alle Abflüge, aber er bestieg keine Maschine. Dann, am späten Nachmittag, sahen sie ihn zufällig wieder. So plötzlich, wie er verschwunden war, tauchte er auch wieder auf, kam auf einmal aus dem Flughafengebäude und bestieg den Wagen, der jetzt auch da drüben auf ihn wartet.« Der Pater wies mit dem Kinn auf eine dunkle Limousine. »Und der ist von der Bank of China.« Der Amerikaner betrachtete nachdenklich den langgestreckten Wagen, dann wendete er sich an seine beiden Führer, die den Chinesen Weng Chen Li während der vergangenen Tage beobachtet hatten. »Wie ist er euch denn abhanden gekommen?« Die beiden sahen sich verlegen an. »Er ging aufs Herrenklo«, antwortete dann der Jüngere. »Und?« »Wir müssen ihn verpasst haben, als er wieder herauskam.« »2-mal?« Die beiden nickten. »Und immer auf demselben Klo?« Wieder nickten sie. Nach einer weiteren Pause begann Nussbaumer laut zu denken. »Seit Ende der 70er Jahre gibt es von Kai Tak auch Hubschrauberflüge nach Macau, wenn ich mich nicht irre. Wie wäre es, wenn er mit dem Hubschrauber abgeholt wird, heimlich?« »Um wohin gebracht zu werden?« fragte Pater Felix Kneier. »Nach Macau? Über die Grenze? In die Volksrepublik?« Nussbaumer fasste einen Entschluss. »Fahren wir voraus.« Die 3 sahen ihn verständnislos an. Der Amerikaner grinste. »Ich muss dringend mal aufs Klo.« Sie hatten ihm die besagte Klotür in dem Flughafengebäude gezeigt, das sich seit Jahren in ständigem Umbau befand. Pläne für einen neuen Flughafen in den New Territories waren zugunsten eines gerade in der Diskussion befindlichen Projekts auf der Insel Lantau fallen gelassen worden. Für die fast 40 Fluglinien mit rund 1000 An- und Abflügen pro Woche war Kai Tak als wichtigster Airport Südostasiens mit modernsten Flugsicherungsanlagen ausgerüstet. Vor allem bei den Anflügen mussten die Piloten je nach Windrichtung weite und enge Kurven durch die Wolkenkratzerschluchten ziehen, wobei die jetzt zum Auszug gezwungenen Bewohner der ummauerten Stadt besonders gefährlich gelebt hatten. Dieses Zentrum der ursprünglichen Chinatown hatte nur einen 1/2 Kilometer vom Terminal getrennt durch die Prince Edward Road und einen kleinen Park direkt in der Einflugschneise gelegen und war erst vor wenigen Monaten abgerissen worden. 5 Minuten, nachdem Nussbaumer sich mit der Örtlichkeit vertraut gemacht hatte, sah er vor der Glastür der Eingangshalle die schwarze Limousine vorfahren. Er schaffte es, das WC im alten Teil des Flughafens rechtzeitig zu erreichen und das Pappschild abzunehmen, das er sofort nach seinem Eintreffen von einer anderen Tür entfernt und hier angebracht hatte. Out of order. Er schlüpfte in den auf diese Weise freigehaltenen Toilettenraum und heftete das Schild an eine Kabinentür, die er hinter sich einen Spalt weit offen ließ. Dann riss er den Papierhalter aus der Wand und stieg, ihn in der einen Hand haltend, in der anderen einen aus dem Taxi mitgenommenen Schraubenzieher, mit den Füßen auf die Klobrille. Sollte der Chinese wieder erwarten, diese Kabine öffnen, würde er einen Handwerker mimen müssen. Doch seine Annahme, die offengelassene Tür werde gar nicht erst Anlass für eine sorgfältigere Kontrolle geben, erwies sich als richtig. Nach dem Geräusch der Außentür hörte er Schritte, die nur für einen Moment vor der Kabinenreihe verharrten und dann sofort in den Vorraum mit den Waschbecken zurückkehrten. Nußbaumer schloss die Augen und konzentrierte sich auf die Geräusche. Er hörte ein leises, metallisches Quietschen, dann noch einmal, dann war es still. Er kontrollierte auf seiner Armbanduhr den Ablauf einer Minute. Dann zog er die Wasserspülung und verließ die Kabine. Forschen Schrittes betrat er den Vorraum. Er war leer. Er öffnete mit geschlossenen Augen die Außentür, sie quietschte nicht. Auf der gegenüberliegenden Seite saß in einer Reihe von Plastiksesseln, eine Zeitung vor der Nase, der Taxifahrer Pater. Als Nußbaum zu ihm hinüberging, ließ dieser die Zeitung sinken, schob die Ledermütze aus dem Gesicht und sah ihm erwartungsvoll entgegen. »Und? Und was?« stellte der Amerikaner die Gegenfrage. »Na, wo ist er? Ja, ist er denn nicht wieder rausgekommen? Ja, ist er denn nicht mehr drin?« Die beiden Studenten, die Szene aus einiger Entfernung beobachtet hatten, näherten sich jetzt neugierig. »Wo ist er?« fragte der Jüngere. Und Nußbaumer fand, dass es an der Zeit war, das bizarre Fragespiel abzubrechen. »Wenn er nicht durch diese Tür rausgekommen ist, muss es wohl noch einen anderen Ausgang geben,« stellte er die Logik wieder her und machte sich, gefolgt von den dreien, auf den Weg zurück. Sie mussten ein Weilchen warten, bis die inzwischen von eiligen Reisenden benutzte Toilette wieder frei war, und Nußbaumer heftete sofort wieder das Schild an die Außentür. Er bat den Pater und den älteren Studenten, draußen Wache zu halten, und begann zusammen mit dem Jüngeren im Vorraum die Suche nach dem verborgenen Ausgang. Es war, da beide nun wussten, wonach sie Ausschau zu halten hatten, eine Sache von Sekunden. In einer von der Tür nicht einzusehenden Nische der Waschbeckenreihe erkannten sie fast unmittelbar das Schlupfloch. Eine Metallluke mit einem Vierkantverschluss, die augenscheinlich den Zugang zu den Rohrinstallationen in der Wand bildete. Nußbaumer kniete sich auf die Fliesen und legte das Ohr an das Metall. Dann zog er den Schraubenzieher aus der Tasche und passte ihn in das viereckige Schloss. Zufrieden grinste er, als er das Quietschen der aufschwingenden Tür vernahm. Das Neonlicht des Waschraumes verlor sich in der Finsternis des tief abfallenden Schachtes, der sich hinter der Öffnung auftat. Im Strahl seiner kleinen Stablampe sah der Amerikaner das obere Ende einer Zementtreppe. »Okay«, er richtete sich auf, »da ist er runter. Ich brauche einen Freiwilligen. Ich komme mit.« Eine halbe Stunde später, vor dem Einstieg in die Unterwelt, teilte Peter Felix Kneier seinen Segen aus und eines der beiden Handfunkgeräte, die er soeben in einem der Elektronikshops im Flughafen erworben hatte. Nach ungefähr 200 Metern ahnte Tom Nußbaumer, wohin der gemauerte Gang führen würde. Sie waren eine steile Wendeltreppe hinabgestiegen, nach Schätzung des Amerikaners etwa 6 Stockwerke tief, und schließlich in einer Art Tunnel gelandet, der deutlich nicht mehr zur Struktur der Flughafenanlage gehörte. Er war aus alten Backsteinen gefertigt, und dort, wo die Treppe endete, hatte der Tunnel wohl einst weiter nach Süden geführt, aber nur wenige Meter weiter hatte Schutt den Weg versperrt. So waren Nußbaumer und dem Studenten nur die Nordrichtung geblieben, die auch Weng Chen-Li genommen haben musste. Dass der chinesische Wissenschaftler unterwegs zu einem Hubschrauberplatz irgendwo auf dem Flughafen sein könnte, hielten die beiden Männer, die sich in diesem antiken Gang mit Hilfe der Taschenlampe vorwärts tasteten, inzwischen für ausgeschlossen. Nein, sie mussten längst die Prince Edward Road unterquert haben, auf dem unterirdischen Weg zu den Ruinen der ummauerten Stadt. Dieser Tunnel war einstmals wahrscheinlich ein geheimer Fluchtweg aus der Festung zur Kowloon Bay gewesen, der wegen seines tiefen Niveaus weder beim Bau der modernen Straßen noch bei der Anlage des Flughafens entdeckt worden war. Aber eine Organisation mit großem Einfluss hatte es vermocht, eine neue Verbindung zwischen dem wichtigsten internationalen Verkehrsknotenpunkt Hongkongs und der uralten Zentrale der Triaden, der chinesischen Geheimgesellschaften, herzustellen. Und obwohl die Bauten der ummauerten Stadt auf der Oberfläche abgerissen waren, schien das alte unterirdische Netzwerk noch zu funktionieren. Vermutlich gibt es noch an anderen Stellen des Flughafens Einstiege, über die Waren und Menschen herein- und herausgeschmuggelt werden, dachte Nussbaumer, während er mit aller Vorsicht den Biegungen des Gemäuers folgte, den Studenten im Abstand von 5 Metern hinter sich, damit dieser nicht in die gleiche Falle laufen würde, falls ihnen so etwas begegnen sollte. Gute 500 Meter Luftlinie waren es auf der Erdoberfläche vom Terminal bis zu den Anfängen der Walled City, aber hier unten hatten die alten Baumeister Felsformationen ausweichen müssen, und so schlängelte sich der Tunnel in immer neuen Windungen nach Norden. Als die beiden etwa die Hälfte zurückgelegt hatten, betätigte der Amerikaner versuchshalber das Funkgerät. Er bekam sofort Kontakt mit dem Pater, der außerhalb des Flughafengebäudes in seinem Taxi wartete. Nussbaumer erklärte ihm kurz den Stand seiner Erkenntnisse und empfahl, mit dem Wagen eine neue Position einzunehmen, irgendwo nahe der Abbruchstelle, und sie verabredeten ein Stichwort, auf das hin sofort die Polizei alarmiert werden sollte. Sie begegneten weder einem Hinterhalt noch einer besonderen Sicherung beim Ausstieg in die Keller von Kowloon Tsing Tsai, wie der Student das Areal auf Chinesisch nannte. Die Organisation, deren heimlicher Mitarbeiter der Elektrochemiker Weng Chen Li geworden war, musste sich außerordentlich sicher fühlen. Modergeruch eines Jahrhunderts wehte durch die Gänge der Kellergewölbe, deren Existenz mehrere Stockwerke unterhalb der jetzt abgerissenen Miethäuser aus den 50er Jahren vermutlich den meisten ihrer Bewohner unbekannt geblieben war. Aber trotz des Abbruchs gab es noch immer eine elektrische Versorgung. Vergitterte Lampen wiesen jetzt den beiden Eindringlingen den Weg, und der führte sie über zementierte Stufen nach oben in nicht mehr so antike Räumlichkeiten. Aber auch hier war zur Überraschung Nussbaumers eine schwere Metalltür, wie er sie aus Luftschutzbunkern kannte, weder verschlossen noch besonders abgesichert, und ihre mächtigen Scharniere waren gut geölt. Starke Neonröhren tauchten den weiß gestrichenen Gang dahinter in grelles Licht. Durch den Spalt im Stahlrahmen waren mehrere Türen auszumachen, die von dem Gang abgingen. Der Amerikaner beriet sich flüsternd mit dem Studenten, der vorschlug, als erster eine der Türen zu probieren. »Falls mich jemand sieht, als Chinese habe ich wahrscheinlich die größere Chance, mich erst mal rauszureden.« Das war einleuchtend. Nussbaumer, der, mit der Ausnahme seiner Zeit am Sambesi-Ufer in der Verkleidung eines Großwildjägers, nie eine Waffe bei sich trug, hielt sich sprungbereit, als der junge Mann die erste Tür ausprobierte. Sie war nicht verschlossen. Nach einem kurzen Blick in den Raum winkte ihm der Student. Die beiden fanden sich in einem Labor wieder, und mit Kennerblick erkannte Nussbaumer seinen Zweck. Sie hatten eine Zentrale südostasiatischer Rauschgiftproduktion entdeckt. Hier war offensichtlich erst noch vor kurzem Heroin hergestellt worden. Umso größer wurde jetzt sein Unbehagen. Verdammt, dachte er, wieso ist das alles so völlig unbewacht? Gerade wollte er erneut das Funkgerät einschalten, da sah er das Intercom-Gerät, eine Gegensprechanlage, die offenbar betriebsbereit war. Auch der Student hatte das Lämpchen brennen sehen. Grinsend wollte er den Knopf niederdrücken, da hielt ihn der Amerikaner zurück. »Es gibt da verschiedene Systeme«, sagte er leise. »Wir müssen erst herausfinden, welche Funktion das hier hat.« Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass es möglich war, die einzelnen Leitungen tatsächlich abzuhören, ohne dass sie sich selber verraten würden, drehte er zuerst den Lautstärkeregler zurück und presste dann vorsichtig den Knopf mit dem glühenden Lämpchen nieder. Aus dem unmittelbar zu vernehmenden Stimmengewirr war zu schließen, dass sie sich in eine hitzige Diskussion eingeschaltet hatten, die irgendwo, entweder auf dieser Kellerebene oder ein paar Stockwerke darüber, im Gang war. Nussbaumer mochte seinem Glück immer noch nicht trauen, aber es ging ganz deutlich hörbar um das zentrale Thema, die Unmöglichkeit, ein Naturgesetz außer Kraft zu setzen. Er identifizierte drei erregte Stimmen, die sich offenbar heftig über den Ausgang einer Versuchsreihe stritten. »Es ist der Schlechter von Peking«, murmelte der Student, als der Streit eine Weile auf Chinesisch geführt wurde, in einem Dialog zwischen Weng Chen-Li und einem Mann, dessen herrische Stimme für den Exzellenten sofort zu identifizieren war. »Was sagt er?«, fragte Nussbaumer. »Sie fallen immer wieder ins Englische zurück. Offenbar ist da ein Europäer dabei. Kolosser, der deutsche Unternehmer. Sie sprechen über ihn, ja, Sie schließen ihn aus, deshalb benutzen Sie unsere Sprache. Worüber reden Sie?« »Der Minister redet über Betrug.« »Über Betrug?« »Es geht um 1 Milliarde Dollar. Wofür?« »Sie haben der chinesischen Regierung das Geheimnis der kalten Fusion angeboten, dieser Deutsche und der Wissenschaftler.«
Jetzt wurde das heftige Gespräch wieder auf Englisch geführt. Kolossa hatte sich eingeschaltet.
»Wir haben alle zurzeit in der Welt verfügbaren Palladium-Vorräte sichergestellt, Sir. Sie könnten das uneingeschränkte Monopol haben.«
»Ich will zuerst den Beweis haben. Weng Chen-Li hat ihn nicht beigebracht. Wir haben extra das Labor hier für ihn eingerichtet, nach seinen Anweisungen. Er hatte 2 Tage Zeit.«
»2 Tage reichen doch nicht aus, um ein Experiment zu wiederholen, das den Energiemarkt der Welt auf den Kopf stellen wird. Wir haben unsere eigenen Wissenschaftler eingeschaltet. Weng Chen-Li hat die Formel ausgearbeitet. Die Amerikaner haben nur bekannt gegeben, was sie sich zusammengereimt haben, nachdem er sie verlassen hat. Ihre Wissenschaftler konnten nur aufgrund falscher Angaben experimentieren, Sir.«
Der Minister verfiel plötzlich wieder in seine Sprache und Nussbaumer sah den Studenten fragend an. Er beschuldigt Weng Chen-Li, mit dem Deutschen unter einer Decke zu stecken. Seine Geduld sei am Ende. Er soll...
Aufgeregt brach der junge Mann ab. Dann schlug er die Hand vor den Mund. »Er muss eine Waffe haben. Mr. Nussbaumer, er bedroht ihn. Er soll sofort die Formel aufschreiben, sonst...«
Der Krawall in der Leitung der Gegensprechanlage ließ kaum noch ein klares Wort verstehen. Tom Nussbaumer eilte zur Tür und öffnete sie einen Spalt, während der Student versuchte, den sich überschlagenden Ereignissen am Intercom zu folgen. Im gleichen Augenblick, da der Amerikaner den Knall hörte, sah er am Ende des Ganges die Glasscheibe einer Tür splittern. Der junge Chinese zuckte zusammen, als habe der Schuss ihn getroffen. Im nächsten Moment war er hinter Nussbaumer an der Tür. Der hatte schon das Funkgerät am Mund.
»Pater, hören Sie mich, hören Sie mich! Palladium!« keuchte er das Stichwort in das Mikrofon. »Palladium!«
Dann sprang er auf die andere Seite des Flurs. Ein weiterer Schuss löste abermals ein rollendes Echo in den betonverstärkten Kelleretagen aus.
»Die Tür da!«
Nussbaumer hastete an der Wand zum Ende des Flurs. Der Student folgte ihm auf den Fersen. Beide verharrten. Hinter der Tür war Stille eingetreten. Der Amerikaner beugte sich zum Ohr seines Begleiters.
»Ich trete die Tür ein«, flüsterte er. »Rolle vorwärts!«
Der Student nickte mit einem schmalen Lächeln und nahm an der gegenüberliegenden Wand Aufstellung. Dann geschah alles in Bruchteilen von Sekunden. Die Prothese Nussbaumers zerschmetterte das Türblatt. Mit der Wucht des Tritts ließ er sich nach vorn rollen und spürte den Luftzug des jungen Mannes, der sich über ihn in den Raum hechtete. Noch bevor er sich aufrichtete, hörte er den dritten Schuss. Er sah, wie der Körper des jungen Chinesen sich abrollte und liegen blieb. Die Kugel musste ihn im Flug getroffen haben. Sie war aus dem Revolver gekommen, den Werner Kolossa jetzt auf ihn gerichtet hielt, während er zugleich zurück an die Wand sprang. Im nächsten Moment wurde der Amerikaner von einer gewaltigen Explosion zurück in die Türöffnung geschleudert, die er dann wie im Zeitlupentempo über sich zusammenbrechen sah. Es brannte. Das gesamte Labor schien zu brennen und Tom Nussbaumer lag eingeklemmt unter dem Türsturz. Über ihm stand, den Revolver noch immer in der Hand, der Deutsche, mit wirrem Blick nach einer Fluchtmöglichkeit suchend. Nussbaumer wandte im Liegen den Kopf und bemerkte, dass die Explosion die gesamte Struktur des Flurs zertrümmert hatte. Es gab keinen erkennbaren Ausgang mehr. Colossa und er schienen die einzigen zu sein, die dem Inferno im Labor lebend entkommen waren.
»War das die berühmte kalte Fusion?« krächzte er.
Der deutsche Unternehmer sah mit verzerrtem Gesicht auf ihn herab, sah ihn eine Weile verständnislos an, dann kroch ein böses Lächeln in seine verrußten Züge. »Sie sind ein Drecks-Yankee, was?« Der Amerikaner merkte erst in diesem Moment, dass der schwere Betonbalken, der ihn getroffen hatte, überhaupt nicht schmerzte. Eine Sekunde später registrierte er, dass nur seine Prothese eingeklemmt war.
»Mensch, setzen Sie sich dahin, wenn Sie mit mir reden«, murmelte er und wies auf seine rechte Seite. »Ich muss mir ja den Hals verrenken.«
Colossa schüttelte den Kopf, dann hockte er sich schulterzuckend an den Wandrest neben der herausgefetzten Türöffnung. »Immer noch zu einem Späßchen aufgelegt, was, auch wenn das Höllenfeuer glimmt?«
»Was brennt da? Ist das radioaktiv?«
Der schwarze Qualm kroch über den Boden aus dem schwelenden Labor. Nussbaumer hustete und versuchte, sich aufzurichten. Dabei riss er mit der Hand den Stoff an der Außenseite des linken Hosenbeins auf. Colossa lachte schrill. Er verschluckte sich dabei fast.
»Da drin? Da drin verbrennt ein Traum! Ein Traum für $1 Milliarde! $1 Milliarde!«
»Palladium kann brennen?« fragte der Amerikaner trocken und tastete nach der Schnalle an seinem Oberschenkel. Der Unternehmer sah ihm verblüfft ins Gesicht.
»Was wissen Sie von Palladium?«
»Schmelzpunkt 1552 Grad Celsius, Siedepunkt 3140 Grad Celsius. Erst haben sich zwei Amerikaner damit lächerlich gemacht, und jetzt hat ein verrückter Deutscher dafür drei Chinesen umgebracht.« Der Unternehmer richtete den Lauf des Revolvers auf Nussbaumers Gesicht.
»Und einen Yankee dazu, bevor ich hier verschwinde!«
Nussbaumer blickte sich spöttisch um. »Der Mann, der durch Beton gehen kann. Noch ein Mirakel, was? Vorgeführt aus der Trickkiste des Werner Colossa.«
»Woher? Kennen Sie meinen Namen? Wer sind Sie?«
»Wann ist Ihnen der Trick mit dem Palladium gekommen? Beim Polo in Boston?«
»Woher?«
Colossa ließ die Hand mit dem Revolver sinken. »Weng Chen Li? Wie viel sollte er bekommen? Halbe halbe? Oder sowieso bloß eine Kugel aus Blei?« Er hatte es geschafft. Die Schnalle hatte sich gelöst. Nussbaumer musterte die zusammengebrochene Gestalt drei Schritte von ihm entfernt. Er kalkulierte Winkel und Kraftaufwand. Es war lange her, dass er ohne Prothese gesprungen war, und der Deutsche schien verdammt schnell mit dem Revolver zu sein.
»Sie sind ein mieser Betrüger, Werner Colossa!«
Wenn die Kraft des Angreifenden sich selbst verbraucht hat und zu ihrem Ende gekommen ist, dann genügt meist ein Bruchteil dieser Kraft, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen.